Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Aber in der Bibel steht doch, so fangen häufig Argumentationsstrategien an, die man durchaus auch kritisch betrachten kann. Steht dies und jenes denn wirklich so in der Bibel? Können die Aussagen wirklich einfach so ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen werden? Steht denn in der Bibel wirklich, dass die Ehe und die Zeugung von Nachkommen als ausschließlicher Zweck von Sexualität festgelegt sind? Und wird ein generelles Verbot männlicher Homosexualität in der Bibel formuliert? Es gibt nur sehr wenige Themen in den christlichen Kirchen, die so kontrovers diskutiert werden wie die Einordnung von Homosexualität. Im Jahr 2022 gingen 125 Personen den Schritt in die Öffentlichkeit. Unter dem Hashtag Out in Church hatten sie ihr Coming Out als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder nicht binär publik gemacht. Sie erreichten damit, dass sich der Fokus der Öffentlichkeit mehr auf dieses Thema richtete. Im Dezember 2023 wurde die Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und gleichgeschlechtlichen Paaren veröffentlicht. Ein erster kleiner, aber sehr wichtiger Schritt. Wir möchten heute Abend dieses Thema in den Fokus stellen. Daher darf ich, Amelie Förth, Sie heute im Namen des Katholischen Forums im Land Thüringen und dem Augustinerkonvent zur Veranstaltung Schlimme Abirrungen, die Bibel und Homosexualität und warum der Katechismus irrt, begrüßen. Begrüßen möchte ich auch unseren heutigen Referenten, Herrn Prof. Dr. Thomas Hieke. Schön, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank. Er ist tätig am Lehrstuhl für das Alte Testament an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Zuvor hat er unter anderem bereits in Bamberg im Fach Altes Testament promoviert, arbeitete in einem neutestamentlichen Forschungsprojekt zu den synoptischen Evangelien und war als wissenschaftlicher Assistent an der Universität in Regensburg am Lehrstuhl für biblische Theologie tätig. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen beispielsweise Themen der biblischen Theologie, aber auch die Reflexion zur exegetischen Methodik. Wir freuen uns daher sehr darauf, dass Sie mit uns heute Abend einen Blick in die Heilige Schrift wagen, um zu schauen, was nun wirklich zum Thema Homosexualität gesagt wird oder eben auch nicht. Einen organisatorischen Hinweis möchte ich zum Schluss noch geben. Wir nehmen den Vortrag heute auf für den Podcast des Bistums Hörenswertes. Aus diesem Grund bitten wir Sie auf, sich mit Fragen und Anmerkungen erst im Anschluss an den Vortrag zu Wort zu melden. Für die Frage- und Diskussionsrunde stoppen wir dann nämlich auch die Aufnahme. Wer vorher schon was sagen muss oder möchte, ist dann eben auf der Aufnahme mit drauf. Das nur zu Ihrer Information. Nun möchte ich aber an Sie übergeben und wünsche Ihnen und uns allen einen schönen und spannenden Abend.
Ja, herzlichen Dank für dieses warme Willkommen. Ich hoffe, ich werde diesen Anforderungen jetzt auch gerecht. Sie lesen ab und zu mal in der Bibel? Ja. Ist Ihnen ab und zu auch mal ein bisschen was komisch vorgekommen? Ja. Das Dromedar und der Hase seien, so heißt es in Levitikus 11,6, seien Wiederkäuer. Wenn Sie das Biologiebuch lesen, wissen Sie, das sind keine Wiederkäuer. Wer irrt, die Bibel oder das Biologiebuch, kriegen wir das irgendwie zusammen? Ich möchte Sie damit ein bisschen einführen in die grundsätzliche Frage Offenbarung Gottes versus Wissenschaft. Gibt es irgendetwas in der Offenbarung Gottes, die uns ja zugänglich ist in der Bibel? Ich habe hier eine kleine Tascheneinheitsübersetzung. Sie haben vielleicht andere Übersetzungen, Bibelausgaben zu Hause. Kann es da irgendetwas geben, was uns daran hindert, das, was die Wissenschaft herausfindet, in unseren Alltag, auch in unsere kirchliche Lehre, in unsere kirchliche Praxis, in unsere Moral zu integrieren? Gibt es also irgendetwas, was uns daran hindert, das wahrzunehmen, ernst zu nehmen, was die Humanwissenschaft, was die Naturwissenschaft sagt, weil es angeblich vielleicht in der Bibel irgendwie anders steht? Ich glaube, eine solche göttliche Offenbarung kann es nicht geben, weil, ja, der Grund ist folgender. Jede echte naturwissenschaftliche und auch humanwissenschaftliche Forschung sucht ja nach der Erkenntnis der Wahrheit über die Welt und den Menschen. Theologisch gesprochen sind eben Natur- und Humanwissenschaften suchen nach der Erkenntnis über die Schöpfung Gottes. Wenn nun also die Naturwissenschaft oder die Humanwissenschaft etwas herausfindet, das sich dauerhaft bewährt, dann hat sie ein Stück über die Schöpfung Gottes herausgefunden. Über diesen Wissenschaftsdiskurs sind wir gestolpert bei der Corona-Pandemie. Ja, da gab es erst eine Abwärtsbewegung, weil die Wissenschaft eben noch nicht so viel wusste, wie man mit diesem Virus umgehen sollte. Ja, sollte man Masken tragen oder keine und impfen oder nicht oder wie? Das ging so hin und her und manche haben da vielleicht auch hoffentlich nur kurzzeitig den Glauben an die Wissenschaft oder das Vertrauen in die Wissenschaft verloren. Aber am Ende vom Tag haben wir sehr, sehr schnell festgestellt, dass unsere WissenschaftlerInnen auf dem richtigen Weg waren und uns doch in erstaunlicher Weise halbwegs glimpflich durch diese Pandemie geführt haben. Als Mainzer bin ich natürlich besonders stolz, dass der Impfstoff, der sich durchgesetzt hat, von BioNTech, wiederum eine Ausgründung aus der Universitätsmedizin Mainz kommt. Aber das nur nebenbei. Ein bisschen stolz darf man da auch drauf sein. Wir haben also, wir, sage ich jetzt mal so allgemein, die Menschheit, hat etwas herausgefunden, wie dieses Virus funktioniert und wie wir uns dagegen wehren können. Gott sei Dank, könnte man sagen. Ja? Wir haben also ein Stück über Gottes Schöpfung herausgefunden. Jetzt können Sie mich bitte dann auch fragen, warum hat Gott dieses Virus erschaffen? Who knows? Ja? Das ist aber heute nicht unser Thema. Nun, wie schaut sich das jetzt aus mit der göttlichen Offenbarung einerseits und den Erkenntnissen der Natur- und Humanwissenschaft andererseits? Ich sage mal, wenn eben Natur- und Humanwissenschaft etwas herausfinden, was sich dauerhaft bewährt, was immer wieder rekonstruiert und werden kann und nachgeprüft werden kann, dann haben die ein Stück der Wahrheit über Gottes Schöpfung und damit auch über Gott selbst herausgefunden, der sich eben auch in dieser Natur offenbart. Das haben wir längst alles durchdiskutiert, an diesem Herrn hier. Der Fall Galileo Galilei. Einst glaubte man nämlich, dieses heliozentrische Weltbild, was Sie hier sehen, die Sonne als Zentrum, die Planeten, die sich da um die Sonne drehen, ja, ist völlig selbstverständlich heutzutage. Ja, ich glaube, nur ganz wenige Leute, die das in Abrede stellen. Ja. Da gab es aber, als das aufkam, kopernikanisches Weltbild, und als Galileo Galilei durch Experimente und Messungen eben dieses Modell bestätigen konnte, da gab es Leute, die gesagt haben, nein, in der Bibel steht es anders. Sonne bleibt stehen über Gibeon, heißt es da im Buch Josua, Kapitel 10, Vers 12. Und wenn die Sonne stehen bleiben kann, dann heißt es nur, kann das nur heißen, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Punkt. Steht so in der Bibel. Punkt. Und so glaubte man, einen biblischen Beweis zu haben für das angeblich geozentrische Weltbild, also eine Offenbarung Gottes, dass Galilei Unrecht hat und dass die Kirche Recht hat mit ihrer Lehre, dass die Erde im Zentrum der Welt steht und die Sonne sich da drum rumdreht. Nun, Sie alle wissen, im Laufe der Zeit hat sich das eben nicht bewährt und das kopernikanische heliozentrische Weltbild hat sich durchgesetzt. Auch die römisch-katholische Kirche erkannte, dass das Problem nicht Galilei war, sondern die Bibelauslegung. Aber wann war das? Wann wurde Galilei offiziell von der römisch-katholischen Kirche rehabilitiert? Ja. Johannes Paul II. ...1992, nach der Wende. Ja, man hätte es nicht gedacht. Ne? Da erst wurde Galileo Galilei von der katholischen Kirche gerechtfertigt, rehabilitiert. Und das ist, warum grabe ich das aus? Ich brauche den heiligen Papst, brauche ich unbedingt als Kronzeugen. Johannes Paul II. Sagte nämlich damals vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften unter anderem Folgendes. Der Irrtum der Theologen von damals bestand am Festhalten der Zentralstellung der Erde in der Vorstellung, unsere Kenntnis der Strukturen der physischen Welt wäre irgendwie vom Wortsinn der Heiligen Schrift gefordert. Das war der Irrtum. Der Irrtum lag also nicht auf der Seite Galileis und der Wissenschaft von der physikalischen Beschaffenheit der Erde, der Sonne und anderer Himmelskörper, sondern es handelte sich um ein Problem einer unangemessenen Weise, die Bibel zu verstehen. Also eine falsche Hermeneutik, um hier ein Fremdwort in den Raum zu schleudern. Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen. Wie verstehe ich einen Text? Wie verstehe ich die Bibel? Ja? Es war also eine falsche Hermeneutik, eine falsche Verstehensweise der Bibel. Und es ist bis heute absurd, aus der Bibel natur- oder humanwissenschaftliche Tatsachen einfach so abzuleiten, so deduktiv abzuleiten. Und es ist auch ebenso absurd, natur- oder humanwissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen oder zurückzuweisen, weil sie angeblich bestimmten Bibelversen widersprechen. Die Bibel ist nämlich nicht einfach so gegeben. Sie bedarf nämlich immer des Lesens und der Auslegung. Wie jeder Text übrigens, das könnte man auch am Beispiel eines Einkaufszettels zeigen. Jeder Text ist auslegungsbedürftig. Ja. Ja, wenn ich den Einkaufszettel von meiner Frau in die Hand gedrückt bekomme, dann kaufe ich Toast ein, weil da auf dem Zettel Toast steht. Das ist immer so mein beliebtes Beispiel. Ja. Und dann kriege ich natürlich Ärger, weil ich den Vollkorntoast gekauft habe, aber ich hätte Buttertoast kaufen sollen. Sind das schon mal so passiert? Ja? Texte sind auslegungsbedürftig, immer schon gewesen. Und warum sollte es mit dem Einkaufszettel anders sein wie mit der Bibel oder andersrum? Also die Bibel bedarf der Auslegung. Jede Lektüre und Interpretation erfolgt immer durch Menschen. Und selbst wenn jemand hier im Raum wäre, das könnte ja sein, vielleicht bin es auch ich, der sagt, die Bibel ist vom Himmel gefallenes Wort Gottes. Gerne. Aber wie kommt es denn in deinen Kopf und in deine Hand, wenn du danach handelst? Das bist doch du als Leser, als Leserin. Und schon beginnt das Problem. Als Menschen sind wir nämlich ein Problem. Ja? Weil wir fehlbar sind, weil wir sündige Menschen sind, weil wir unvollkommen sind. Wenn wir als unvollkommene Menschen das vollkommene Wort Gottes lesen, das kann schiefgehen. Das müssen wir uns zugestehen. Und deswegen müssen wir daran arbeiten. Ja? Dazu möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen. Bibelauslegungen sind immer stets zu überprüfen, vor allem dann, wenn sich so ein scheinbarer Widerspruch auftut zwischen biblischen Texten und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich steige mit dem Fall Galilei ein, weil ich die Befürchtung habe, dass sich momentan dieser Fall zu wiederholen droht, was die humanwissenschaftliche Erkenntnisse über die menschliche Geschlechtlichkeit angeht. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat in seiner Ansprache dazu gemahnt, aus diesem Fall Galilei zu lernen. Er ermahnte die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, beim derzeitigen Stand der Wissenschaft und auf ihrem eigenen Gebiet das herauszustellen und zur Kenntnis zu bringen, was als gesicherte Wahrheit oder wenigstens als derart wahrscheinlich gelten kann, dass es unklug und unvernünftig wäre, es zurückzuweisen. So lassen sich unnütze Konflikte vermeiden. Diese Mahnung von Hans Paul II. Sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Er sagte dann weiterhin 1992, es ist eine Pflicht der Theologen, und damit, glaube ich, meinte er das Lehramt, wenn ich mich recht entsinne. Es ist eine Pflicht der Theologen, sich regelmäßig über die wissenschaftlichen Ergebnisse zu informieren, um eventuell zu prüfen, ob sie diese in ihrer Reflexion berücksichtigen oder ihre Lehre anders formulieren müssen. Johannes Paul II. Die kirchliche Lehre könnte sich also ändern. Also das sei mal allen gesagt, die immer so gerne von der Unveränderbarkeit der kirchlichen Lehre reden. Johannes Paul II. Ich weiß nicht, wer ihm diese Rede geschrieben hat, aber er war genial. Der entscheidende Punkt ist also auch die Sicherung und Akzeptanz der humanwissenschaftlichen Erkenntnisse. Aus meiner Sicht als Theologe, ich bin da kein Experte, aber da gehe ich einfach davon aus, dass die vielfach vorgetragenen und mittlerweile zum Allgemeingut gewordenen Auffassungen von der menschlichen Geschlechtlichkeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gesichert sind. Und sie zurückzuweisen, diese humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, sei es mit Verweis auf die Bibel oder die Lehre der Kirche oder sonst irgendwie, wäre unklug und unvernünftig. Menschliche Sexualität ist komplexer als das Aufeinandertreffen zweier durch ihr biologisches Geschlecht festgelegter Wesen zur Zeugung von Nachkommenschaft. Sexualität ist ein Bereich, der den ganzen Menschen umfasst und der bei der Unterdrückung und Verdrängung zu psychischen Schäden führen kann. Die Integration der eigenen Sexualität in eine authentische Persönlichkeit ist eine Lebensaufgabe, die weder ausschließlich auf die Eheschließung und die Zeugung von Kindern hinausläuft, noch damit abgeschlossen ist. Nun hat die Humanwissenschaft seit vielen, vielen Jahren mit verlässlichen Studien festgestellt, dass ein kleiner Prozentsatz von Menschen ihre ehrliche und heilsame sexuelle Erfüllung nur mit einem Partner des gleichen Geschlechts erreichen kann. Dahinter steckt weder böser Wille noch eine falsche Entscheidung. Vielmehr ist es wissenschaftlich gesichert, dass sich der Mensch seine sexuelle Orientierung nicht aussuchen kann, sondern diese im Laufe seiner Entwicklung erspüren und sich erarbeiten muss. Dabei kann, wie die Erfahrung zeigt, viel schiefgehen, wenn Zwänge und falsche Vorstellungen von außen aufgedrängt werden. Es gilt, in Elternhaus, Schule und Freundeskreis eine Atmosphäre der Offenheit und Freiheit zu schaffen, damit jeder junge Mensch zu dem finden kann, was ihn im Innersten ausmacht. Und so kann dieser junge Mensch zu einer authentischen Persönlichkeit heranreifen. Leider wird das bis heute in vielen kirchlichen Verlautbarungen so nicht gesehen. Aber wenn dem also so ist, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, dann ist es von der theologischen Seite her anzuerkennen, dass die im Gesamtvergleich zahlenmäßig wenigen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ein Teil der Schöpfungsordnung Gottes sind und damit unter das Gesamturteil fallen von Genesis 1,31 und siehe, es war sehr gut. Warum es gleichgeschlechtliche Orientierungen gibt, wäre für mich nicht der einzige Punkt, den wir an der Schöpfung noch nicht so ganz verstehen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie kennen noch viel mehr solche Punkte, die wir noch nicht so ganz verstehen. Auch wenn wir das Rätsel noch nicht so ganz verstehen, darf uns es nicht davon abhalten, gleichgeschlechtliche Sexualität als Teil der guten Schöpfungsordnung Gottes zu akzeptieren. Was wir auch noch nicht so gut verstehen, ist die Beobachtung, dass viele Menschen eine mehr oder weniger stark ausgeprägt starke Scheu vor anderen Menschen haben, die ihre gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung offen bekennen. Diese Scheu mit solchen Menschen, die eben irgendwie anders sind oder wie man das eben ausdrückt, ja, diese Scheu kann sich bis zur Homophobie steigern, also bis zu einer teilweise gewaltsamen Feindlichkeit gegenüber Menschen mit homosexueller Orientierung. Und dieses Phänomen der Homophobie als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, so wird das auch in Wikipedia definiert, als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das muss ähnlich intensiv erforscht werden wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus. Und entsprechend muss auch präventiv dagegen vorgegangen werden, in Schule, Religionsunterricht, Katechese, in Predigt und Gemeindearbeit müssen wir gegen Diskriminierungen vorgehen, die aufgrund der homosexuellen Orientierung vorgebracht werden. Und was ich hier vortrage, das gilt im Übrigen auch und im Wesentlichen auch für Menschen mit anderen Orientierungen und anderen sexuellen Identitäten, also für das ganze Spektrum, das wir mittlerweile mit diesem Buchstabenkürzel bezeichnen, LGBTQ+, diese Vielfalt. Diese Vielfalt, die statistisch, wie gesagt, nichts für das Problem ist. Warum ich das die ganze Zeit betone mit der Statistik, kommt gleich. Das brauche ich dann für die andere Argumentation. Ja, und an dieser Stelle kommt immer so eine Bibelstelle hier in den Raum geschwebt, die da. Und die wird meistens immer noch so übersetzt, als Mann und Frau erschuf er sie, Genesis 1,27. Das wird dann da gerne mal zitiert. Und mit diesem Satz wird dann da alles Mögliche behauptet und in diesen Vers hineingedichtet, nämlich, dass es etwas anderes nicht gäbe, etwas anderes. Es gibt kein anderes Geschlecht, es gibt keine andere Sexualität als die von Mann und Frau, und zwar zur Vermehrung, weil es ja vorher davon heißt, dass sie sich vermehren sollen, oder hinterher, nein, vorher vermehren sich die Tiere, hinterher die Menschen, und dass das Ganze nur in der Form von Ehe von Mann und Frau stattzufinden habe. Aber all das steht komischerweise gar nicht im Text. Die neue Einheitsübersetzung von 2016 übersetzt hier endlich richtig, mit männlich und weiblich, erschuf er sie. Da stehen nämlich im hebräischen Text Adjektive, auch im griechischen. Und dann wird schon deutlich, dass es nicht um Mann und Frau geht, so wie eng, wie wir das fassen wollen, sondern es gibt beim Menschen männliches und weibliches. Und wenn sich ein männliches und ein weibliches paaren, dann gibt es häufig, aber nicht immer, Nachkommen. Und diese einfache Alltagsbeobachtung, die vorher genauso bei den Tieren gemacht wird, die sollen sich auch so vermehren, ja, die verortet der Text bei Gott, dem Schöpfer. Hier werden weder die Ehe von Mann und Frau als ausschließliche Form, noch die Zeugung von Nachkommenschaft als ausschließlicher Zweck von Sexualität normativ festgelegt. Der Text ist keine Norm, kein Gesetz. Der Text liefert keine Definitionen, sondern dieser Text ist ein staunendes Gedicht darüber, wie wunderbar Gott diese Welt gemacht hat. Und diese Welt kennt noch viel mehr als das, was Genesis 1 aufzählt. Da ist doch zum Beispiel vom Meer und vom Land die Rede. Also darf es das Wattenmeer nicht geben. Das gibt's aber. Oder es ist vom Dunkel in der Nacht die Rede und vom Hellen, vom Tag. Aber die Dämmerung gibt es auch. Und wenn es da heißt männlich und weiblich, dann gibt es auch irgendwas dazwischen. Punkt. Und alles war sehr gut. Ja? All das hat Gott gemacht. Auch das, was nicht ausdrücklich erwähnt wird und dennoch unleugbar vorhanden ist. Und wie die Hautfarben liegen auch die verschiedenen sexuellen Orientierungen nicht in der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Sie sind nach heutiger medizinisch-psychologischer Erkenntnis ziemlich gesichert. Auch keine zu heilenden Krankheiten. Sie sind überhaupt keine Krankheit. Sie sind normal. Sie sind Teil von Gottes guter Schöpfung. Im Übrigen, und das habe ich am Anfang auch deutlich zu machen versucht, ist die Bibel ja kein Steinbruch, aus dem wir Stellenangaben zur vermeintlichen Absicherung theologischer Argumentationen gewinnen können. Biblische Verse brauchen ihren literarischen und soziokulturellen Kontext. Und wenn jemand meint, aber in der Bibel steht doch, dann gibt es zwei Dinge zu beobachten. Erstens, steht dort wirklich genau das, was da als biblisch ausgegeben wird? Oftmals sagen nämlich die Bibeltexte, also die angeführten Stellen, gar nicht das, was angeblich eine biblische Vorschrift sein soll. Kriegen Sie gleich ein Beispiel dafür. Und zweitens kann die Bibel gar nicht als antiker Text unmittelbar eine gesetzliche Vorschrift für heutige Staaten sein. Auch nicht für einen modernen Staat, auch nicht für eine heutige Religionsgemeinschaft, die sich doch auch an der Vernunft zu orientieren hat. Es bedarf immer der sorgfältigen Auslegung einer vermittelnden Hermeneutik, einer Lehre des Verstehens. Und wer dies nicht beachtet, wer die Bibel also lieber wörtlich nehmen will, dem muss ich Levitikus 19,28 vorlesen. Da heißt es, ihr dürft euch keine Zeichen einritzen lassen. Also sind sämtliche Tätowierten exkommuniziert oder was oder wie? Wörtlich nehmen, bibelwörtlich nehmen. Ja? Keine Tätowierungen. Schlecht. Ich mag auch keine Tätowierungen, aber deswegen muss ich doch nicht die Bibel so herziehen. Ja? Levitikus 19,28. Keine Zeichen einritzen. Ja, jetzt haben wir genau das Problem mit dem Katechismus. Der Katechismus, der KKK, der Katechismus der katholischen Kirche, macht nämlich genau das, was ich Ihnen gerade vorgeführt habe. Er weist hinsichtlich der Auslegung der Hermeneutik der Bibel erhebliche Defizite auf, und das möchte ich Ihnen an der berühmten, berüchtigten Nummer 2357 zeigen. Da heißt es, gestützt auf die Heilige Schrift, die sie, nämlich die Homosexualität, um die geht es in diesem Kapitel, als schlimme Abirrung bezeichnet, und dann kommen Bibelstellen, Genesis 19, 1 bis 29, Römer und so weiter, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Diese Schriftargumentation des Katechismus ist falsch. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Antike, aus der die Heilige Schrift ja stammt, das Konzept einer personalen, auf Liebe und Verantwortung gegründeten Partnerschaft zwischen Menschen gleichen Geschlechts, also Homosexualität im heutigen Sinne, so nicht kannte. Die Antike kannte auch nicht das, was wir heute als romantische, katholische, sakramentale Ehe bezeichnen. Das gab es auch in der Antike nicht. Das nur nebenbei. Ehen waren in der Antike in aller Regel Verträge zwischen Sippen und Familien und Großfamilien. Und die Partner wurden ausgesucht und dann wurde ein Vertrag geschlossen. Wenn die Liebe dazukam, hast du Glück gehabt, wenn nicht, musst du trotzdem verheiratet bleiben. Ja, so war das in der Antike. In der Bibel ist nicht von sexuellen, persönlichen Identitäten und Orientierungen die Rede, sondern allenfalls von sexuellen Handlungen, die aus bestimmten Gründen als verwerflich angesehen werden. Sowohl aus historischen als auch aus hermeneutischen Gründen ist also der zitierte Satz aus dem KKK problematisch, ja falsch, und das möchte ich jetzt Ihnen im Einzelnen zeigen. Seit Flavius Josephus, diesem jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, und Philo von Alexandrien, einem jüdischen Religionsphilosophen, um die Zeitenwende lebten die, also erstes Jahrhundert nach Christus, seit diesen beiden Persönlichkeiten seitens des Judentums stehen die Männer von Sodom in Genesis 19 unter dem Verdacht der sexuellen Abirrung. Die Geschichte von Lot, der als Fremder in Sodom wohnt, der Gäste beherbergt, die wir vorher als Engel kennengelernt haben, die bei Abraham zu Gast waren. Und diese Männer sollen ja Lot auch warnen. Lot beherbergt sie, der Fremde beherbergt Fremde, und das passt den Leuten von Sodom nicht. Und deswegen wollen sie, dass Lot diese Gäste herausgibt, denn sie wollen mit ihnen verkehren. Das Wort, das da verwendet wird, ist kein Kennenlernspiel, da steht eigentlich Erkennen, aber es geht tatsächlich um Sexualität. Aber Sexualität, nein, es geht um was anderes. Es geht um Gewalt mittels Sexualität. Also, wir nennen das heute sexualisierte Gewalt. Also es geht um Gewalt. Warum wollen nämlich die Männer von Sodom mit Lots Gästen so einen sexuellen Analverkehr ausüben? Nach Genesis 19,4 sind alle Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk von weit und breit zusammengekommen. Ich zeige es Ihnen nochmal, dass Sie es mir auch glauben. Alles Volk von weit und breit. Alle Männer von Sodom. Genesis 19. Alles Volk. Sind die alle schwul? Hey, wie haben sich dann die Leute von Sodom vermehrt? Geht ja wohl nicht. Ja? Nee. Es geht in Genesis 19 nicht um Sexualität oder Homosexualität. Vor allem deswegen, weil Lot ja seine Töchter anbietet. Schlimm genug. Ne? Schlimm genug. Aber er bietet seine Töchter an. Das hätte ja keinen Sinn, wenn die Leute schwul wären. Geht ja nicht. Ja? Also, schauen Sie, diese Idee, dass die Geschichte von Sodom was mit Homosexualität zu tun hätte, ist so absurd. Irgendwann mal ist jemand draufgekommen, das so zu formulieren. Kaiser Justinian war das in seiner Gesetzgebung. Und seitdem ist diese falsche Sache in der Welt. Es geht so weit, dass es im Englischen immer Sodomy hieß, wenn man Homosexualität meinte. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch hoffentlich geändert. Also Sodomy nicht mehr für Homosexualität verwendet. Also in Genesis 19 geht es nicht um Sexualität, denn die Männer von Sodom wollen das Gastrecht brechen, wollen die Gäste von Lot, diese Fremden, demütigen und damit auch den fremden Lot, der diese Fremden beherbergt, demütigen. Gewaltsame Unterdrückung von Fremden durch sexuelle Gewalt. Eine verbreitete Kriegstaktik. Ich hätte gehofft, ich könnte das sagen, das war halt in der Antike so. Wir haben leider in der unmittelbaren Gegenwart das Gegenteil erlebt. Sexuelle Gewalt als Kriegstaktik gibt es immer noch. Und das ist schlimm. Nun, die Leute von Sodom werden dafür bestraft. Sie wissen, wie es mit Sodom umging. Sodom und Gomorra ist eben untergegangen. Dafür werden sie bestraft. Aber dieses Fehlverhalten der Vergewaltigung, der Verletzung des Gastrechts gibt es eben bis heute. Und auf keinen Fall können wir Genesis 19 als Beleg dafür heranziehen. Die Bibel würde behaupten, Homosexualität sei eine schlimme Abirrung. Das ist geradezu absurd. Das ist geradezu absurd. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich die Krise. Also, wir können Genesis 19, wir dürfen es nicht auf Homosexualität beziehen. Es ist zynisch und menschenverachtend. Jo, also, der Katechismus muss geändert werden, mindestens an der Stelle. Mindestens. Erstaunlich, erstaunlich hat mich gewundert dann, dass der Katechismus nicht die eigentlich einschlägige Stelle zitiert, den berühmten Klopfertext. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft, das wäre ein Greuel. Komisch, der Satz wird nicht im Katechismus zitiert. Das kommt auch ein bisschen abseitig vor. Das ist im Buch Levitikus, drittes Buch Mose. Kennt kaum jemand. Das ist auch das Buch, wo das mit dem Hasen steht und das mit der Tätowierung. Aber es ist ein tolles Buch. Da stehen tolle Sätze drin. Da steht halt so ein Satz. Das klingt wie ein generelles Verbot männlicher Homosexualität. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wenn man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Für die Erklärung dieses Verses gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Und wenn Sie das mal an allen Einzelheiten durchlesen wollen, kann ich Sie auf den Bibilex-Artikel verweisen. Das ist das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Wenn Sie mal googeln, dann kommen Sie drauf, oder Sie geben Bibilex ein und Homosexualität. Einfach Bibilex, ja, lässt sich leicht merken, und Homosexualität. Und dann kommen Sie auf zwei Artikel zum Alten und zum Neuen Testament. Und da wird das nochmal alles genau auch erklärt. Sie sehen schon, ich habe den Vers da unten hingedruckt, da auf die Folie, weil wir dürfen ihn eben nicht aus dem Kontext reißen. Und eben diesen Kontext zeige ich Ihnen jetzt. Diese Vorschriften insgesamt sprechen eine Gemeinschaft in einer ganz besonderen Situation. Also erst der soziokulturelle Kontext und dann der literarische Kontext. Der soziokulturelle Kontext. In welcher sozialen Umgebung befinden wir uns hier? In einer Gemeinschaft, die in ihrer Existenz bedroht ist, die abhängig ist davon, dass sie viele Nachkommen hat. Ja, das war das Volk Israel, wie wir so sagen, in der nachexilischen Zeit unter persischer Vorherrschaft, ein kleines Staatswesen von ein paar 10.000 Leuten rund um Jerusalem. Vielleicht hatte Jerusalem 1.500 Einwohner, wenn es hochkam, aber vielleicht waren es auch weniger. Eine ganz, ganz kleine Gemeinschaft, in der es essentiell notwendig war, dass man Nachkommen hatte, weil man sonst unterging. Und Nachkommen, das war nicht so einfach, Nachkommen zu hoch, groß zu ziehen. Zu kriegen ja. Zu kriegen war das leicht mit den Nachkommen. Aber sie groß zu ziehen, 50% der Kinder haben überhaupt so weit überlebt, dass man sagen konnte, das waren Nachkommen. 50% sind im Kindesalter verstorben. Ja. Also, Nachkommen um jeden Preis. Und so verbietet dieser ganze Block in dem Kapitel Levitikus 18 sexuelle Handlungen, bei denen es zu keinem Nachkommen kommt oder zu Nachkommen in einer ungeordneten Gemeinschaft. Zum Beispiel eine Menstruierende. Wenn die Frau menstruiert, dann darf man sich ihr nicht nähern. Das heißt ja immer, um ihre Scham zu entblößen, also um Geschlechtsverkehr zu haben. Warum? Wenn eine Frau menstruiert, kriegt sie kein Kind. Sagt man so. Ja? War mal auch eine Möglichkeit von Familienplanung. Ja? Mit einer anderen als der eigenen Frau zu schlafen, ach so, Moment, hier unten, was haben wir hier unten? Keinem Vieh darfst du beiwohnen. Naja, gibt auch keine Nachkommen, schon klar. Ja? Muss ich nicht weiter erläutern. Warum darf man nicht mit der Frau des Mitbürgers schlafen? Würde doch auch Nachkommen bringen. Nun, aber außerhalb der geordneten familiären Verhältnisse. Das gibt erbrechtlich extreme Probleme. Das will man nicht. Das gibt nur Zank und Streit. Also nicht mit der Frau des Mitbürgers Nachkommen zeugen. Und die Sache mit dem Moloch ist eine schwierige Geschichte. Ich deute diese Sache, du darfst deinen Nachkommen, darfst du keinen hingeben, um ihn für Moloch hinübergehen zu lassen. Du darfst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Diesen Vers deute ich so, dass... Ja, also normalerweise deutet man den Vers immer so, dass es um Fremdgötterkult geht, dass man also keine Kinder opfern darf. Aber das mit dem Kinderopfern war nicht sehr weit verbreitet. Das ist keine gute Erklärung. Meine Erklärung ist die, in dem Wort Moloch steckt Melech drin. Und wenn man seine Nachkommen zum Melech hinübergehen lässt, dann heißt es zum König hinübergehen. Das ist aber nicht der eigene König, sondern das ist der persische König, das ist der fremde König. Das heißt, dieser Satz spricht mehr oder weniger kodiert und verklausuliert an, dass man von seinen Nachkommen keine Kinder hinübergehen lassen soll in den Dienst der fremden Besatzungsmacht, des fremden Königs. Das macht für mich ganz viel Sinn in diesem Zusammenhang. Ja? Also wenn man schon Nachkommen hat, ja, in der eigenen Familie und nicht mit der Nachbarin, ja, bitteschön, dann bitte die nicht hergeben und hinübergehen lassen in den Dienst des persischen Königs, weil dann lernen sie die fremde Religion kennen und gehen der eigenen Gemeinschaft verloren. Und das will man ja nicht. Das heißt, ich stand vor der Alternative, vor der Option zu sagen, das sind Verse, die haben nichts miteinander zu tun und die sind wie Rudis Resterampe da hinten so ein bisschen zusammengekehrt worden am Ende des Kapitels. Und dann habe ich mich aber gefragt, das kann ja nicht sein. Die haben doch irgendwas gemeinsam. Und der rote Faden ist für mich tatsächlich der, hier geht es um Nachkommen in der richtigen sozialen Ordnung. Und wenn sich da Leute entziehen, weil sie gleichgeschlechtlichen Sex praktizieren, ob hetero oder homo, das war gar nicht das Thema, sondern wenn sie eben nicht mit der eigenen Frau Nachkommen zeugen, sondern irgendwie anders Sex haben, dann ist es schlecht. In diesem ganz konkreten geschichtlichen Zusammenhang. Genau, also das ist so mein Deutungsschlüssel für all diese Stellen. Es geht immer um den Bestand der Nachkommenschaft, der eigenen Gemeinschaft, die durch Nachkommen aufrechterhalten bleibt oder die eben bedroht ist, wenn es solche Nachkommen nicht gibt oder zu wenige. Heute leben wir in ganz anderen Verhältnissen. Manches, was das Buch Levitikus verbietet, lehnen wir immer noch ab. Das da unten mit den Tieren lehnen wir ab, aber aus anderen Gründen, nicht weil es im Buch Levitikus steht. Ja. Aber heute gefährden gleichgeschlechtliche Sexualakte zwischen Männern nicht mehr das Überleben einer Gemeinschaft. Deswegen habe ich vorhin so auf diesen statistischen Dingens darum, also dass das nur wenige sind. Das ist statistisch für den Bestand einer Gemeinschaft nicht relevant. Obwohl ich dieses Argument gehört habe. Ja, es wurde mir gesagt, ja, wenn alle schwul sind, dann kann man ja keine Nachkommen mehr. Was ich für Müll schon gehört habe in dem Zusammenhang. Ja. Okay. Homosexualität kommt bei allen Völkern und Gruppen vor. Und deswegen kann man auch eine Ablehnung von Menschen mit homosexueller Orientierung nicht damit begründen, dass man die eigene Gemeinschaft reinhalten möchte oder stärken müsste. Ich habe bei Günter Röser, einem Neutestamentler, ein schönes Zitat gefunden, was das alles sehr gut zusammenfasst. Ich zitiere: Menschliche Sexualität dient nach heutiger Erkenntnis nicht primär und ausschließlich der Fortpflanzung, sondern ist eine Dimension menschlicher Begegnung und menschlichen Zusammenlebens überhaupt mit eigenem Recht und eigener Würde. Da gleichgeschlechtliche Orientierungen bei allen Menschen und Völkern vorkommen, können sie auch nicht mehr als Element der eigenen Identitätssicherung in Abgrenzung zu anderen Gemeinschaften fungieren. Eine Ablehnung homosexueller Praxis wegen Verstoßes gegen das Fortpflanzungs- oder das Abgrenzungsverbot hat deshalb jegliche Plausibilität verloren. Insofern ist also eine wortwörtliche Umsetzung dieser Bestimmung von Levitikus 18,22 genauso möglich und sinnvoll wie die Befolgung der Opfervorschriften, die es vorher im Buch Levitikus gibt, 16 Kapitel lang, oder das schon von mir erwähnte Verbot der Tätowierung, Levitikus 19,28. Es geht vielmehr darum, dass wir aus den biblischen Texten den Impuls gewinnen, der uns heute zu einem gelingenden Leben in Gemeinschaft führt. Und hier zeige ich Ihnen jetzt wiederum aus dem Buch Levitikus den Universalschlüssel für die Bibelauslegung. Das ist der Universalschlüssel für die Bibelauslegung. Ihr, so spricht Gott, sollt meine Satzungen und meine Rechtsentscheide bewahren. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Das bedeutet für mich auch, dass ich die Bibel so auslegen muss, dass sie zu einem gelingenden Leben führt und nicht ausgrenzt, Angst macht, Gemeinschaften spaltet, Lebensmöglichkeiten unterdrückt. Aus dem Buch Levitikus lerne ich also Folgendes: Menschen müssen ihre Sexualität zu allen Zeiten so gestalten, dass sie ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft, in der sie leben, gerecht werden. Sexualität hat immer eine soziale Komponente. Das wird heute bisweilen unterschätzt. auch wenn der Katechismus Levitikus 18,22 zitiert hätte, wäre dies also kein biblischer Beleg für Homosexualität als schlimme Abirrung. Ich hoffe, ich habe Ihnen das plausibel machen können. Wie sind wir denn in der Zeit? Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ja? Dann schauen wir noch ins Neue Testament. Machen wir. Haben wir nicht viel? Wir haben ja nicht viel. Es sind ja nicht viele Belege. Ich gehe die Belege nach, die der Katechismus aus dem Neuen Testament anführt. Und da haben wir als erstes natürlich den Römerbrief. Im Kontext dieses ersten Kapitels des Römerbriefes, da geht es um die Schuldverfallenheit des Menschen, beziehungsweise genauer aller Menschen. Das will Paulus herausarbeiten, die Schuldverfallenheit aller Menschen. Warum macht er das? Um die Erlösungsbedürftigkeit durch Jesus Christus darzustellen und deutlich zu machen. Die Hauptschuld der Menschen besteht darin, so Paulus, anstelle des Schöpfers die Geschöpfe anzubeten, nämlich Menschen- und tierförmige Bilder. Wir haben heute keine Menschen- und tierförmigen Bilder, aber manche Menschen beten auch heute Geschöpfe statt des Schöpfers an. Das Geld zum Beispiel oder was auch immer. Die Strafe Gottes auf dieses Verhalten folgt. Gott bewirkt, dass die Sexualität der Menschen verwirrt wird und sie einen Verkehr gegen die Natur pflegen, sodass sie keine Kinder mehr zeugen. Hier haben wir es. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beten das Geschöpf an und verehren es anstelle des Schöpfers. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Worum geht es hier? Es geht darum, dass sie keine Kinder mehr haben. Und das ist die beängstigende Vorstellung in der Antike, keine Nachkommen zu haben. Das ist das Problem. Das verkehrte Tun der Menschen besteht also darin, dass sie Praktiken ausüben, die nicht zu Nachkommenschaft führen. Und der widernatürliche Verkehr von Frauen, von dem hier die Rede ist in 26, Römer 1, 26, was da die Frauen machen, das ist nicht lesbische Liebe. Über lesbische Liebe ist nämlich so gut wie nie in der Antike irgendwo die Rede. Ja, so gut wie nie. Es sind immer nur die Männer, die das Problem sind, ja, weil die den Samen haben. Liegt daran, dass die Antike eine andere Vorstellung von Menschen hatte, wie der Mensch ins Leben kommt. Aber können wir dann vielleicht bei der Diskussion noch klären. Der widernatürliche Verkehr von Frauen, dass sie keine Nachkommen kriegen, naja, was hat man so gemacht? Ne? Orale Praktiken, anale Praktiken, Coitus interruptus, was es halt so gibt. Und genauso tun es auch die Männer. Und so geht es in Römer 1, 27 dann bei den Männlichen, da steht eigentlich auch männlich, ja, wörtlich, um das Ziel, Nachkommen zu vermeiden. Paulus zeichnet hier also den stereotypen Vorwurf an die Heiden, dass sie gleichgeschlechtlichen Verkehr unter Männern praktizieren, um ihre Sexualität auszuleben und damit keine Nachkommen zu zeugen. Paulus hat somit ein Handeln im Auge, das auf einer bewussten Entscheidung für das in seinen Augen Böse, nämlich das Nichtzeugen von Nachkommen oder das Verweigern von Nachkommen, besteht. An eine homoerotische Veranlagung denkt er mit keiner Silbe. Michael Theobald, Tübinger Neutestamentler, schließt daraus: Gibt es aber nach den heutigen Humanwissenschaften dauerhafte gleichgeschlechtliche Orientierungen oder Veranlagungen, aufgrund welcher Faktoren auch immer, dann fallen die paulinischen Texte für eine ernsthafte theologische Anthropologie, die sich im Gespräch mit den Humanwissenschaften befindet, als Argumentationsinstanz aus. Hui, hat er das kompliziert formuliert. Er meint damit einfach, du kannst den Paulus nicht zitieren, wenn du sagen willst, Homosexualität ist Sünde. Das meint Paulus gar nicht. Er meint was anderes. Ja, er meint bewusste Entscheidung gegen Nachkommen. habe ich die Quellenangaben. Aber wir sind hier nicht an der Uni. Sie müssen keine Klausur schreiben. Keine Angst. An dieser Stelle möchte ich mal gleich festhalten, dass weder die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, noch die johannäische Literatur, das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe, die Johannesoffenbarung, gleichgeschlechtliche Beziehungen auch nur ansatzweise thematisieren. Also nicht der Hauch eines Ansatzes. Neben dem ersten Kapitel des Römerbriefs gibt es nur noch zwei neutestamentliche Stellen, die herangezogen werden, und in beiden Belegen steht die vermeintliche Homosexualität relativ unscheinbar neben vielen anderen Punkten menschlichen Fehlverhaltens in einem umfassenden Lasterkatalog, wie wir das nennen, Lasterkatalog. Ja. Ein Lasterkatalog listet also alles mögliche Fehlverhalten auf. Die erste Stelle wieder von Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Wisst ihr denn nicht, heißt es da in 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Vielleicht geht es hier bei den Lustknaben um Päderastie, das ist so ein Fachbegriff, wo es um so eine Praxis geht, die im alten Griechenland gang und gäbe war, dass ältere Männer, junge Männer in die Erwachsenenwelt eingeführt haben, als Assistenten dabei haben und die dann vielleicht auch mal ein bisschen begriffelt haben und vielleicht sich auch mal ein bisschen verwöhnen haben lassen. Will ich jetzt gar nicht kleinreden, war vielleicht auch nicht gerade anständig. War auch ein Dependenzgefüge, also ein Abhängigkeitsgefüge, würden wir heute nicht mehr tolerieren. Päderastie geht nicht. War damals kulturell akzeptiert. Machen wir heute aber nicht mehr wegen dieser Abhängigkeit. Und weil der Gewalt und dem Missbrauch da halt Tür und Tor geöffnet ist. Okay, was ist da noch? Die Knabenschänder oder die Unzüchtigen, das ist das Wort, das Paulus wahrscheinlich aus Levitikus 18,22 hat. Das ist die Stelle, die wir vorhin besprochen haben, wo es darum geht, kein Mann darf mit einem Mann schlafen, wenn man mit einer Frau schläft. Arsenokoitai heißt das griechische Wort. Also Männer, die mit Männern schlafen, sind da angesprochen. Und Paulus meint also diese Praxis aus Levitikus 18,22 zur Vermeidung von Nachkommen. Aber wenn wir dann weiterlesen in 1. Korinther 6, 11, dann geht Paulus davon aus, dass diejenigen, die diese Praktiken begangen haben, inzwischen reingewaschen sind und ihr Verhalten also überwunden haben. Wenn man ein Verhalten überwinden kann, dann ist es keine Veranlagung, denn von einer Veranlagung kommt man nicht weg. Ja, das kann man nicht, ja, kriegt man nicht weg, kann man nicht umerziehen oder sowas, das ist alles Unsinn, ja. Das heißt, es war eine böse Entscheidung, freie Entscheidung vorher, und die haben die entsprechenden Leute überwunden, so wie sie jetzt auch keine Trinker mehr sind, keine Habgierigen, keine Diebe, keine Lästerer und keine Räuber, hoffentlich. Ja. Wenn wir also hier in dieser Liste Dinge haben, die von freien Entscheidungen der Menschen sprechen, dann geht es in dieser Liste nicht um Homosexualität. Nochmal, Homosexualität ist nach heutigem Stand keine freie Entscheidung, sondern eine Orientierung, die man in sich fühlt. Nicht eine Entscheidung dafür. Ja? Heute entscheide ich mich, dass ich schwul bin und morgen wieder hetero. Das funktioniert nicht. Ja? Nochmal klar. Das heißt, hier in dieser Liste des Paulus geht es immer um freie Entscheidungen. Ich entscheide mich frei dafür, dass ich jemanden bestehle, dann bin ich ein Dieb. Ja, oder ihn beraube. Oder wenn ich ein Trinker bin, gut. Am Anfang entscheide ich mich auch frei dafür. Noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. Und irgendwann ist man dann abhängig. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Solche gab es unter euch. Und jetzt gibt es da hoffentlich keine mehr. Vielleicht meint Paulus also grundsätzlich heterosexuelle Männer, die ihre Sexualität gleichgeschlechtlich ausleben, um keine Nachkommen zu zeugen. Und in 1. Timotheusbrief 1,10, da gilt das Gleiche, das ist genauso ein Lasterkatalog, der ist vielleicht von Paulus abgeschrieben worden. Genau, ich fasse mal zusammen ein Fazit. Den ganzen Text können Sie nachlesen, wenn Sie dem QR-Code folgen. Da ist nämlich meine Webseite, wo ich noch zu dem Thema ganz viel zusammengestellt habe. Die biblischen Texte beschreiben also gleichgeschlechtliche Praktiken unter Männern, die entweder eine sexualisierte Gewalt zur Demütigung von Fremden ist oder ein Weg zur Vermeidung von Nachkommenschaft. Das ist die schlimme Abirrung. Das wird abgelehnt. Die Bibel hat nicht die personale sexuelle Orientierung einzelner Menschen im Blick. Und insofern kann sie gar nicht Homosexualität als Konzept verurteilen. Und mein abschließendes Plädoyer: Mit der Bibel kann und darf man auch nicht Menschen als nicht in Ordnung verurteilen, die oft mühsam genug erkannt haben, dass sie ihre geschlechtliche Erfüllung eben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.